Deutschlandfunk zur Diskussion.
Sprengsätze und Querschläger zum Jubiläum, die NATO und die Sinnfrage. Die Diskussionsleitung hat Klaus Remme.
Guten Abend, willkommen zur heutigen Diskussion live aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio hier in Berlin. Live, das war diesmal ohne Alternative, denn in London standen nach dem NATO-Gipfel am Nachmittag viele Pressekonferenzen an. Inzwischen sind dort alle Messen gesungen, die meisten Staats- und Regierungschefs auf dem Heimflug. Einer wird sicher tief durchatmen, Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär. Er muss den Laden im Vorfeld zusammenhalten, aber auch dann, wenn alle aufeinandertreffen. Und so richtig verlässlich planbar ist alles seit dem Amtsantritt von Donald Trump. Nicht mehr jeder öffentliche Auftritt während eines solchen Gipfels kann die Tagesordnung durcheinander schütteln. Diplomatische Rücksichten kennt Trump nicht, das wissen wir. Und auch andere sind inzwischen für Überraschungen gut. Der französische Präsident gehört dazu und der türkische sicher auch. Die Papierlage gibt heute Abend keine Sensationen her. Eine zweiseitige Erklärung wurde verabschiedet. Alle Bündnispartner konnten sich auf 9 Punkte einigen. Und da muss man vor allem zwischen den Zeilen lesen. Ein Glück, dass meine Gäste heute Abend darin geübt sind. Wir sind geografisch ein wenig verstreut. Ich hoffe, die Leitungen halten. In Köln begrüße ich Barbara Kunz vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Bei mir im Studio ist Claudia Major. Sie arbeitet in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Und aus den USA zugeschaltet ist Peter Rowe vom Hudson-Institut, einer konservativ geprägten Denkfabrik in Washington. In London ist Bettina Klein mit dabei. Sie ist unsere Korrespondentin in Brüssel und hat das Treffen beobachtet. Guten Abend an alle und in die Runde.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend. Frau Klein, beginnen wir doch mit Ihnen. Wochenlang wurde die Ausgangslage vor diesem Gipfel diskutiert. Wir haben ja gleich Zeit, auf Einzelheiten einzugehen. Aber unterm Strich, wie fällt Ihre Bilanz heute Abend aus?
Ich habe es gerade auch mal in meinem Beitrag so formuliert. Der ganz große Knatsch ist erstmal abgeblasen. Also es gab heute eben keinen Eklat und es gab keine Verschärfung des seit Wochen andauernden Streites. Aber natürlich gärt und brodelt es vermutlich unter der Oberfläche weiter. Und mein Fazit ist so ein bisschen, vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, dass auch in einem großen Militärbündnis wie der NATO in diesen Zeiten keine Grabesstille herrscht. Das ist einfach auch nicht die Zeit dafür. Ich habe die Gefahren nie kleingeredet, die sozusagen von Äußerungen von Macron, aber auch von Trump natürlich ausgegangen ist. Ich musste manchmal ein bisschen an die CDU denken, wo man ja auch gewohnt war, dass alles immer sehr geordnet zugeht. Dann haben wir andere Entwicklungen im letzten Jahr erlebt und in der NATO bricht auch einiges auf. Aber ich will wirklich auch die Risiken nicht kleinreden, die ich dann nach wie vor sehe.
Frau Major, hier bei mir im Studio, haben Sie, wenn es denn stimmt, dass ja nun auch keine Breitseite geliefert wurde von Trump gegen das Bündnis an sich, auch keine Schimpfreden gegen Deutschland explizit, so wie in Brüssel im vergangenen Jahr, haben Sie das Gefühl, Trump lernt dazu oder aber kann es sein, dass wir lernen, mit Trump umzugehen?
Ich denke vor allen Dingen, dass die unterschiedlichen Varianten, wie der US-Präsident Trump aufgetreten ist, letztes Jahr sehr disruptiv und konfliktwillig, dieses Jahr relativ zahm, dass das vor allen Dingen Zeichen dafür ist, dass sich die US-Rolle verändert und wir uns immer weniger auf unsere amerikanischen Verbündeten verlassen können. Die Versuchung ist groß, jetzt zu sagen, ach, ist ja nochmal gut gegangen, der Gipfel ging erstaunlich gut. Einmal durchatmen und alles wird wieder halbwegs gut. Und ich glaube, das ist eine totale Fehleinschätzung. Ich denke, dass wir uns bewusst werden müssen, wie gering unsere Erwartungen waren. Wir freuen uns, dass ein NATO-Gipfel ohne Eklat vorbeigegangen ist. Mhm. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Und ich glaube, wir müssen viel mehr überlegen, was wir mit den politischen Problemen machen, die auf dem Tisch liegen. Rolle der USA, Rolle der Türkei, Rolle Frankreichs, europäische Geschlossenheit. Die sind ja nicht weg, nur weil es auf dem Gipfel nicht geknallt hat.
Barbara Kunz in Köln. Sie kennen insbesondere den französischen Präsidenten gut. Sie haben ein paar Jahre in Frankreich gearbeitet. Emmanuel Macron hat einiges dafür getan, dass wir in diesen letzten Tagen vor dem Gipfel schon die Sinnfrage diskutiert haben und die Strategiefrage, die Emmanuel Macron mit Blick auf die nächsten Jahre wichtig ist. Glauben Sie, er fliegt zufrieden nach Hause?
Ich glaube, er ist zunächst erstmal froh, dass es nicht zum großen Eklat gekommen ist. Denn was er möchte, ist ja die Europäer auf seine Seite zu ziehen in dieser ganzen Diskussion und sich jetzt nicht mit allen seinen Verbündeten anlegen. Ich glaube aber auch, dass aus Macrons Sicht die Debatte auf jeden Fall weitergehen muss. Denn aus Paris sieht man das nicht so, dass die entscheidende Frage ist, macht die NATO noch Sinn? Sondern aus Paris gesehen ist die entscheidende Frage schlicht und einfach, kann die NATO noch dazu dienen, Europa so zu verteidigen, wie es verteidigen müssen? Und da ist die französische Analyse recht eindeutig. Nein, das wird so nicht weitergehen. Und was die französische Analyse eben auch noch mal ganz deutlich kennzeichnet und auch von der deutschen unterscheidet, ist, dass die sich nicht so sehr auf Trump als Person oder Präsident bezieht, sondern wesentlich darüber hinausgeht, also wirklich auf 20, 30 Jahre und sagt, das internationale System ist wirklich dabei, sich zu verändern. Der Aufstieg Chinas wird zur Folge haben, dass das amerikanische Engagement in der europäischen Sicherheit so nicht weitergehen kann. Und deswegen müssen wir anfangen, uns zu überlegen, was der Plan B sein könnte.
Und Herr Rowe, wenn ich mal nach der Einschätzung in Washington frage, die Äußerung von Emmanuel Macron, Stichwort Hirntod, die wurden ja interpretiert auch als explizit Kritik an Donald Trump, an der Rolle der Vereinigten Staaten im Bündnis seit seinem Amtsantritt. Ist das so angekommen und hat dieser Gipfel etwas dazu beigetragen, diesen Konflikt zu entschärfen?
Hirntod ist ja ein Begriff, das man anwendet, wenn ein Organismus abgestorben oder ausgedient hat. Und ich glaube nicht, dass dies jetzt schon der Fall ist. Wenn es etwas getan hat in Washington, dann hat es, glaube ich, wirklich die Sorge befeuert, dass die Idee einer strategischen Autonomie nicht eine ist, die jetzt ergänzend der NATO und dem transatlantischen Sicherheitsraum dienen sollte, sondern sich teilweise von den USA lösen sollte. Denn Hirntod ist nicht etwas, das man wiederbeleben kann. Es ist etwas, das vollkommen weg und geschichtlich ist. Ich glaube, gerade deswegen war es vielleicht eine Fehleinschätzung. Man könnte sagen, dass man vielleicht grippig ist, dass es eine Erkrankung gegeben hat, dass man daran arbeiten soll und muss, aber das war aus meiner Sicht und ich glaube, aus vielen amerikanischen Medien ist das auch zu hören gewesen, vielleicht etwas überzogen. Ich würde auch nicht die Erfolge des letzten Jahres innerhalb der NATO bagatellisieren. Gut, es hat keine Auseinandersetzung gegeben, die wurde vermieden, aber es gab auch manche Dinge, die hier positiv aufzuzählen sind. Wir haben im September 2019 in Ulm und in Norfolk, Virginia ein neues Kommando eingerichtet. Es gibt weiterhin die Rotationen an der Ostflanke der NATO, könnte man sagen. Man hat zum ersten Mal, und das war in diesen Abschiedserklärungsstatement zu sehen, was Sie vorhin angesprochen haben, China erwähnt als eine große Herausforderung für den Westen und. Also ich glaube schon, dass es hier einiges Positives gibt, das herauszulesen ist. Man sollte sich nicht nur auf die großen Pressekonferenzen und vielleicht die Statements, die da jetzt gekommen sind, konzentrieren, sondern auch auf die Handlungen, die Taten, die gefolgt sind. Und ich glaube, da kann man durchaus eine positive Bilanz ziehen.
Frau Major.
Aber ich glaube, das ist gerade die Krux an der Frage. Militärisch funktioniert die NATO ziemlich gut. Das hat übrigens auch Präsident Macron in seinem Economist-Interview gesagt. Die NATO hat sich seit 2014 und der Annexion der Krim und dem Krieg in der Ostukraine im Donbass neu aufgestellt. Mit einer Reform der Streitkräftestruktur, einer Reform der Kommandostruktur, die Sie eben angesprochen haben. Die Verteidigungshaushalte gehen nach oben. Das heißt, die hat sich wirklich in den letzten Jahren militärisch deutlich verbessert die Lage. Es gibt noch viel zu tun, gerade im Bereich schneller Einsatzbereitschaft, aber militärisch rollt das eigentlich ganz gut. Das Problem ist, dass es politisch immer schwieriger wird, Geschlossenheit zu finden. Das zeigt hervorragend das Beispiel Syrien. Das Problem ist aber, die NATO muss diese politische Geschlossenheit finden, weil sie sonst militärisch nicht glaubwürdig ist. Die Idee eines Verteidigungsbündnisses ist es doch zu sagen, wir 29, bald 30 Alliierten, stehen füreinander ein, das glauben wir nach innen, jeder Alliierte glaubt das dem anderen und vor allen Dingen der Gegner von außen glaubt das. Wenn wir das nicht glaubwürdig vermitteln können, wenn die NATO-Staaten das nicht glaubwürdig vermitteln können, ist die militärische Abschreckungs- und Verteidigungsbotschaft geschwächt. Denn wenn da so ein zerstrittener Haufen steht, glaubt dem doch keiner, dass sie füreinander einstehen. Das heißt, ja, es läuft militärisch, aber ohne den politischen Überbau ist das enorm geschwächt.
Bettina Klein, Sie kennen sich ja aus mit diesem Papierwerk, das Brüssel produziert, das die NATO produziert. Und wenn wir jetzt mal auf diese zwei Seiten schauen, ausgesprochen übersichtlich und im Ton, in der Wortwahl konziliant, da wird manch einer lange dran gesessen haben, um diese zwei Seiten ohne Widerspruch von irgendjemand durchzubekommen. Sehen Sie trotzdem Stichworte, Stichpunkte, die es wert sind, vertieft zu werden?
Also im Großen und Ganzen muss man sagen, das ist wirklich nicht überraschend und auch das wiederum ist keine große Überraschung. Hier wird wirklich nochmal bekräftigt und unterstrichen, was auch in früheren Kommuniqués und Erklärungen drin gestanden hat. Das wirklich Neue, das ist eben die Herausforderung China, die man jetzt angehen will. Und neu ist eben auch der Vorschlag, den ja Heiko Maas vor wenigen Wochen in Brüssel unterbreitet hat, nämlich einen Reflexionsprozess einzuleiten. Das war ja seine Antwort an Macron, der Versuch, die Kritikpunkte, die aus seiner und aus manch anderer Sicht sachlich richtig sind, aufzugreifen und gleichzeitig das in konstruktive Bahnen zu lenken. Da wurde dann gleich natürlich gespottet, wir setzen eine Arbeitsgruppe ein. Daraus geworden ist jetzt, wir werden sozusagen einen Reflexionsprozess anstoßen unter der Hoheit des NATO-Generalsekretärs. Das sind natürlich alles sehr, sehr kleine Schritte. Es ist der Versuch, etwas nach vorne zu denken und eben auch strategisch, was gerade angesprochen war, auch politisch eben die Konsultationsfähigkeiten der einzelnen Bündnispartner eben zu verbessern. Dagegen wurde dann gesagt, gut, wir haben jede Woche treffen sich die Botschafter in Brüssel, es wird ja diskutiert, aber das ist der Versuch, das eben nochmal zu institutionalisieren und eben die politische Dimension, das ist das Ziel, zu stärken, inklusive des Konsultationsprozesses. Ich muss auch sagen, also mir ist sozusagen die ganz negative Bilanz, das ist mir ein bisschen zu negativ. Militärisch, muss man sagen, gab es tatsächlich aus Sicht der NATO eben Fortschritte, aber man hat ja auch versucht, neue Herausforderungen anzugehen. Zum Beispiel gibt es jetzt zwei neue Verteidigungsdomänen. Man hat den Cyberspace als solche erkannt und jetzt auch den Weltraum. Also Stichwort 5G, die Entwicklungen, die eben damit verbunden sind, wo die NATO sich eben jetzt aufstellen will. Und ich meine, wenn wir von Streithähnen sprechen, dann muss man sich natürlich schon fragen, ob Macron den Bündnissen Gefallen getan hat, indem er so draufhaut, anstatt eben möglicherweise erstmal hinter verschlossenen Türen das auf den Tisch zu packen, was er in der Form offenbar nicht gemacht hat.
In der Tat, Frau Kunz, darf ich Sie noch mal fragen, ein wenig vielleicht als Macron-Versteherin. Gestern war es ja eine ausführliche Passage in der Pressekonferenz an der Seite von Donald Trump, in der Emmanuel Macron gestikulierend, leidenschaftlich grundsätzliche Fragen, unter anderem strategische Fragen, was den Sinn der NATO, Stichwort Bedrohung durch den Terrorismus, auf den Tisch brachte. Ist das etwas, das ihn wirklich bewegt oder haben wir hier einen Schauspieler erlebt?
Nein, ich glaube, das bewegt ihn wirklich. Und ich will die Äußerungen über Hirntod und so weiter auch gar nicht entschuldigen. Das war überhaupt nicht schlau und das hat mehr Schaden angerichtet als irgendwas anderes. Also das war keine gute Idee. Man kann aber vielleicht, um Macron einfach doch noch mal ein ganz klein wenig in Schutz nehmen, sagen, der Mann ist, glaube ich, hochgradig frustriert mit dem Verlauf der europäischen Debatte zur europäischen Verteidigung, zur Debatte über die europäische strategische Autonomie und diese ganzen Punkte. Denn was man in Frankreich sieht als großes Problem, das ist einfach die absolute Abhängigkeit der Europäer von den Amerikanern. Die äußert sich natürlich innerhalb der NATO, die äußert sich aber auch jenseits der NATO. Man darf ja auch nicht vergessen, dass viel amerikanisches Engagement in der europäischen Sicherheit auch bilateral mit einzelnen Staaten in Europa läuft. Und da geht man eben in Frankreich davon aus, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass das so in diesem Maße einfach nicht weitergehen kann. Und deswegen großen Bedarf sieht, dass die Europäer selber aktiv werden, strategisch autonomer werden und anfangen, in ihre eigene Sicherheit deutlich mehr zu investieren. Und zwar nicht nur, um Trump einen Gefallen zu tun und die 2% zu erreichen, sondern um auch tatsächlich handlungsfähiger zu werden. Und das ist was, was man in Paris so einfach nicht sieht. Also man sieht nicht, dass das tatsächlich stattfindet. Und dann kommt eben noch hinzu, das ist dann gewissermaßen der zweite Punkt mit der Frage des Terrorismus, dass man in Europa, und das ist im Grunde das Kernproblem, das all diesen Debatten zugrunde liegt, man hat in Europa einfach völlig unterschiedliche Analysen dessen, was die Bedrohungslage ist. Und da ist es altbekannt, dass man in Frankreich wesentlich stärker nach Süden schaut als nach Osten und aber der europäische Mainstream wesentlich stärker nach Osten schaut als nach Süden. Was auch bedeutet, dass man, wenn man zum Mainstream gehört, der nach Osten schaut, nochmal wesentlich abhängiger ist von den Amerikanern als die Franzosen, die auch abhängig sind von den Amerikanern, zum Beispiel für ihre Einsätze im Sahel. Aber da eben auch sagen die psychologische Hürde, mal drüber nachzudenken, wie es denn ohne die Amerikaner wäre, sollten die Amerikaner eines Tages beschließen, ihr Engagement zu reduzieren. Diese psychologische Hürde ist in Paris dann folglich niedriger als beispielsweise in Warschau.
Jetzt wird der NATO-Generalsekretär nicht müde zu betonen, wie steil die Ausgabenkurve der nicht-amerikanischen Verbündeten in der NATO seit 2014 ist. Da werden enorme Milliardensummen zitiert, nicht nur mit dem Stand heute, sondern auch mit Blick auf die nächsten 4-5 Jahre. Gibt es in der Runde jemand, der sagt, wir sind wirklich auf dem Weg, diese Abhängigkeit von den Amerikanern glaubwürdig in einigen Jahren beendet zu haben.
Also ich glaub, ja, wir sind auf dem Weg, aber es ist ja bekannt und das wird ja auch im Bündnis eigentlich diskutiert, seit Trump gewählt wurde und seit er sich so geäußert hat, wie er das getan hat, dass die Europäer, selbst wenn sie den politischen, militärischen, finanziellen Willen aufbringen würden, bräuchte es 10 bis 15 Jahre, bis man die Vereinigten Staaten von Amerika militärisch ersetzt hätte oder ersetzen könnte. Diese Frage kam immer wieder hoch. Mhm. In dem Moment, wo man Angst hatte, jetzt machen sie wirklich ernst. Also man ist auf dem Weg, aber das ist noch ein weiter Weg, den Europa da vor sich hat.
Claudia Major?
Also ich würde das ein bisschen ausdifferenzieren. Also man kann sich ja überlegen, wie sich, oder man kann darüber nachdenken, wie die zukünftige Rolle der USA in Europas Sicherheit aussehen kann. Und da kann man zum Beispiel mal einen Blick nach Syrien werfen und kann ein paar Lektionen von den kürzlichen Entwicklungen in Syrien ableiten. Und da haben wir gesehen, dass ein US-Präsident US-Truppen abziehen kann, obwohl das amerikanische Establishment dagegen war. Das heißt, er kann alleine entscheiden. Das heißt, wir haben auch gesehen, dass man Alliierte anscheinend dann sehr schnell verlassen kann, also fallen lassen kann, die kurdischen Truppen. Wir haben auch gesehen, dass das Vakuum sehr schnell gefüllt wird von anderen Akteuren und dass die Europäer nicht in der Lage waren zu handeln. Wenn man das jetzt übersetzt und überlegt, was heißt es denn, wenn die Europäer tatsächlich militärisch souveräner werden sollten, wie es Präsident Macron gesagt hat, oder eigenständiger handeln können, dann geht es ja nicht nur um militärische Fähigkeiten. Dann geht es vor allen Dingen auch um politische Führungsfähigkeiten und Leadership. Die USA haben die Rolle eines politischen Einigers, der die ganzen europäischen Staaten zusammenbringt und sie ihnen hilft, eine geschlossene Position zu finden. Das müssen dann andere Staaten übernehmen. Das wird deutlich wackeliger werden, wenn es beispielsweise Frankreich, Deutschland, Großbritannien machten. Und mit reich militärische Fähigkeiten sind wir in enorm vielen Bereichen deutlich länger als 10 bis 15 Jahre abhängig, beispielsweise Aufklärung, mechanisierte Großverbände oder anderes.
Wie kann das sein, Frau Major? Wie kann das sein, dass das so lange dauern kann, um, selbst wenn es politisch gewollt ist, Augenhöhe herzustellen?
Dritter Aspekt ist nukleare Abschreckung, die auch ohne die Amerikaner ein riesengroßes Fragezeichen und Herausforderung für uns ist. Warum dauert das so lange? Das dauert einerseits so lange, weil wir in Europa die Streitkräfte seit Jahren zusammengespart haben. Das heißt, wenn jetzt wieder investiert wird, ist es häufig kein direkter Aufwachs von Fähigkeiten, Flugzeug oder Panzer, sondern wir füllen vor allen Dingen erstmal Lücken. So. Dann dauert die Entwicklung und Beschaffung von neuem militärischem Gerät enorm lange. 2017 haben Deutschland und Frankreich beschlossen, das nächste Future Combat Air System, also das nächste fliegende Flugzeugverteidigungssystem zu entwickeln. 2017 beschlossen worden, ist jetzt in der Entwicklung, wenn es nach Plan läuft, ist es 2040 bis 2045 fertig. Das sind die Zeitlinien.
Ganz kurz zurück zu der Annahme, dass die USA Europa verlassen möchte. Ich sehe das eigentlich überhaupt nicht. Die jüngsten Umfragen ergeben, dass 70 bis 80% der Amerikaner die NATO treu beistehen, die NATO unterstützen, es als gut und wichtig empfinden. Ich habe in den letzten paar Wochen und Monaten mich herumgefragt, in nationalen Kreisen in Washington, jene, wo man vermuten müsste, dass die vielleicht am raschesten oder am schnellsten bereit sind, etwas abzuziehen. Und die sehen alle, dass es ein enormer Verlust an Prestige der Amerikaner wäre, wenn man Europa im Stich lassen würde. Ich glaube, dass Trump hier einfach einen Hebel gesucht hat, um Europa dazu zu bewegen, was in der Vergangenheit nicht gelungen ist, mehr zu investieren. Und gerade deswegen gab es ja, glaube ich, diese rhetorischen, könnte man fast sagen, Angriffe auf die NATO.
Und da war er ja durchaus erfolgreich. Es hat ja nun wirklich viel Zusagen gegeben, die ja auch erfüllt werden in diesen nächsten Jahren. Ich erinnere mich aber an einen Satz gestern, den Trump an der Seite von Macron sagte, wo er, ich weiß nicht, ob er es mehr zu sich sagte oder aber bestellt für die Kameras und Mikrofone. Wisst ihr eigentlich, wer am wenigsten von der NATO profitiert? Das sind eigentlich wir, die Amerikaner. Unterschreiben Sie diesen Satz?
Nein, würde ich nicht. Ich glaube, die Amerikaner profitieren enorm von der NATO und ich würde sagen, wie 70-80% der Umfragen und auch ein enormer Großteil jene, die dieses Thema mitbegleiten in Washington, sowie auch die Abgeordneten und Senatoren, würden diesen Satz nicht unterstreichen. Und da möchte ich zurück zu den Kommentar von der Frau Major. Wir sind nicht vollzügig von Syrien abgezogen, gerade weil es ein Eindämmungskomponent gegeben hat, das Establishment. Wir sind weiterhin in Syrien aktiv. Und übrigens, ich verstehe überhaupt nicht, finde es eigentlich erstaunlich, dass der Abzug aus Syrien plötzlich bestätigen sollte, dass die USA unverlässlich ist. Das sind die Türken, die dort aktiv in Nordsyrien sind. Das ist ja der NATO-Partner. Unsere Arbeit mit der YPG, eine marxistische Gruppierung, die eng verknüpft ist mit der PKK, was man in Europa und in den USA als eine Terroreinheit einstuft, ist jetzt, und wo die Beziehung immer taktisch, temporär und transaktional beschrieben worden ist, ist jetzt nicht gerade, glaube ich, das beste Beispiel, dass die USA nicht verlässlich ist. Man versucht hier einen mittleren Weg zu finden, aber man kann nicht ganz die türkischen Forderungen und die türkischen nationalen Interessen über Bord schmeißen, wenn man weiterhin ein Bündnis haben möchte, das breit aufgestellt ist, das von Ankara bis nach San Francisco geografisch auch existiert. Also ich glaube, man muss hier sehen, dass es unterschiedliche politische Sichtweisen gibt, versucht weitgehend wie möglich eine Schlichtungs- und Ordnungsrolle einzunehmen als USA, und da kann man nicht nur die Türken fallen lassen.
Frau Major.
Ich möchte dem etwas widersprechen. Ich habe nicht vom kompletten Rückzug der Amerikaner aus der europäischen Sicherheit gesprochen, sondern einer Veränderung der Rolle. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Wir haben in der Tat ein etwas unsicheres, auf den ersten Blick ein scheinbar seltsames Bild, dass wir die sehr starke, kritische, geradezu katastrophale Rhetorik des US-Präsidenten haben zur NATO und andererseits die Fakten in Europa sehr positiv sind. Also es gibt eine stärkere amerikanische Truppenpräsenz, die Ausgaben für die European Deterrence Initiative, mit der Abschreckung und Verteidigung in Europa finanziert werden, steigen. Das heißt, man könnte sagen, ich höre mir nicht an, was der Präsident sagt, sondern konzentriere mich auf die Fakten. Das halte ich erstens für falsch, weil es immerhin der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Aber ich halte es auch deshalb für falsch, weil wir nämlich noch andere Elemente haben. In den USA herrscht weitgehend Übereinkunft darüber, dass die zukünftige, Herausforderung in Asien liegt, in China. Das heißt, die politische, militärische und wirtschaftliche Herausforderung, Großmachtrivalitäten, liegt in China. Das heißt, Europa ist strategisch weniger interessant. Der zweite Punkt ist, dass wir zwischen Europa und den USA zunehmend unterschiedliche Weltanschauungen haben, wie wir Außenpolitik und Sicherheitspolitik verstehen. In Europa glaubt man immer noch, dass Regeln, Verträge wie beispielsweise das Iran-Abkommen oder der Open-Skies-Vertrag oder der New-START-Vertrag hilfreiche und gute Instrumente in der Sicherheitspolitik sind. In den USA ist das immer weniger der Fall. Das Gleiche trifft für den Klimaschutz zu. Das heißt, wir haben zunehmend unterschiedliche Auffassungen, wie wir Sicherheitspolitik sehen. Das heißt, die Basis wird geringer. Nochmal, ich sage nicht, dass die USA sofort und unwiderruflich gehen, aber dass sich die Rolle zutiefst verändert.
Ich würde gerne mal eine Einschätzung von Bettina Klein und auch von Barbara Kunz dazu hören. Das Ganze kann man ja unter dieser Rubrik transatlantische Entfremdung zusammenfassen. Wir haben aktuelle Umfragen erst vor wenigen Wochen gehabt, die wieder einmal gezeigt haben, wie gegensätzlich eigentlich die Beziehungen wahrgenommen werden von Deutschen etwa gegenüber den USA. Sehr, sehr skeptisch, oder Amerikanern gegenüber Deutschland mehrheitlich positiv. Diese Entfremdung, kann das zu einer Hypothek für die NATO werden? Barbara Kunz?
Naja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, das ist in der Tat gar nicht der entscheidende Faktor. Auch weil ich denke, dass solche Umfragen, die können relativ schnell auch wieder in die andere Richtung umschlagen. Aber was ich schon denke, ist, dass man in dem Zusammenhang, wie Claudia Majori gerade auch schon angedeutet hat, man darf den Faktor Trump gar nicht überschätzen. Also Trump ist jetzt Präsident. Und es ist sicherlich falsch, so wie das in Berlin wahrscheinlich noch viele tun, zu hoffen, dass es nach Trump einfach wieder normal wird. Sondern man muss eben wirklich auf die ganz großen globalen Veränderungen schauen. Und da wird man einfach feststellen, wir haben zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges geht das sogenannte unipolare Zeitalter zu Ende. Also zum ersten Mal kommt jetzt mit China eben wirklich ein Wettbewerber auf die USA zu, um die man sich kümmern muss. Der Handelsstreit mit China ist ein Problem für USA. Da gibt es mittlerweile auch geldpolitische Folgen. Also das einfach nur als Illustration dafür, dass es auch nicht nur eine reine Frage des politischen Willens der USA ist, sich weiterhin in Europa zu engagieren, sondern dass es sehr wohl auch einfach Situationen geben kann, wo trotz des amerikanischen Willens das zu tun, das vielleicht einfach nicht möglich ist, weil entweder die Vereinigten Staaten anderswo militärisch zu stark eingebunden sind oder auch ganz banal, weil kein Geld mehr dafür da ist. Also insofern bin ich dann schon wieder bei Präsident Macron hier, dass das gar nicht mal so sehr nur eine Frage von Entfremdung ist oder mögen wir die Amerikaner, sondern inwiefern ist es einfach schlau von unserer Seite darauf zu bauen, dass das amerikanische Engagement so bleibt. Und auch da kann ich nur noch mal wiederholen, was Claudia Delmajor auch gerade schon gesagt hat, wir reden hier auch nicht unbedingt über Schwarz-Weiß-Szenarien. Also es ist wahrscheinlich nicht so, dass übermorgen in der NATO das Licht ausgemacht wird, aber dass eben das amerikanische Engagement sich verändert und, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, wenn die Amerikaner in Zukunft woanders engagierter sein sollten, dann kann es auch gut sein, dass der Preis für amerikanisches Engagement in Europa deutlich steigt, und zwar finanziell genauso, aber auch wie in Sachen operative Unterstützung.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob nun in Berlin mehrheitlich darauf gehofft oder daran geglaubt wird, dass nach Trump wieder Normalität, was auch immer das ist, einkehren wird. Bettina Klein, ich will dennoch mal kurz noch mal bei dieser Umfragezahl bleiben und bei dem Stichwort Entfremdung. Gerade wenn gefragt wurde nach der Verortung von Deutschland im westlichen Bündnis. Ja, und da kann man sicherlich lange diskutieren über Definitionsfragen. Aber wir wissen, dass das nicht nur eine geografische Bestimmung ist, sondern auch eine Wertefrage. Und wir schauen auf Zahlen, dass es nur noch eine knappe Mehrheit dafür gibt, die explizit sich dafür ausspricht und auch andere Möglichkeiten durchaus in Rede stehen. Ist das nicht besorgniserregend?
Also für mich ist es besorgniserregend, und das ist ja überhaupt nicht neu, denn die Frage, wie lang ist der Weg zum Westen für Deutschland in einem umfassenderen Sinne, ist ja sehr alt, wie wir wissen. Und ich finde es eigentlich ein bisschen erschreckend, dass wir diese Diskussion jetzt wieder bekommen. Und ich glaube, das spiegelt auch nicht das wider, was alle anderen NATO-Partner außerhalb Deutschlands denken oder über das transatlantische Bündnis denken. Und erstaunlich oder immer wieder frappierend, wie gut die Amerikaner andererseits über die Deutschen denken. Deutschland hat nach wie vor einen sehr, sehr guten Ruf, zumindest unter den Landsleuten, wenn auch vielleicht nicht bei allen im Weißen Haus. Ich nehme hier auch wahr, seit der Trump-Regierung wird immer wieder der Unterschied gemacht. Es wird gesagt, es gibt die Rhetorik des Präsidenten, die ist teilweise schlimm genug, wir müssen sie auch ernst nehmen, ja. Und dann gibt es eben die Fakten am Boden. Das wurde gerade schon genannt, dass die Amerikaner eigentlich ihr Engagement verstärkt haben und dass davon keine Rede sein kann, dass sie im Augenblick Europa hier im Stich lassen. Aber ich würde gerne noch eins dazu ergänzen. Wir diskutieren nach wie vor so ein bisschen, als sei es 30 Jahre zurück. Das ist doch so, es ist doch in der Tat so, dass Europa nicht mehr der große Fokus ist für die Amerikaner, weil hier eigentlich sehr, sehr viele Probleme gelöst sind, die wir noch bis vor 30 Jahren etwa hatten. Und das ist ja gerade der Grund, weshalb Europa anfangen muss, darüber sich selber Gedanken zu machen, wie es sich eben strategisch aufstellt. Aber das heißt ja nicht notwendigerweise, dass man das nur tun kann, indem man das transatlantische Bündnis weiter schwächt oder zerstört oder den Fokus auf die Unterschiede legt, die jetzt im Wachsen vielleicht begriffen sind, sondern dass man da auch versucht, diese Wertegemeinschaft, solange sie noch vorhanden ist, hoffentlich noch lange, versucht zu erhalten.
Bettina Klein war das, unsere Korrespondentin in Brüssel, zugeschaltet aus London nach dem NATO-Gipfel, der heute zu Ende gegangen ist. Sie hören die Sendung zur Diskussion hier im Deutschlandfunk, und wir sprechen neben ihr mit Barbara Kunz vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik und zugeschaltet aus Washington vom Hudson-Institut, einem konservativ geprägten Think Tank, wenn ich es mal so sage, ist Peter Rowe, der Politikwissenschaftler. Ich würde ganz gerne noch ein Stichwort, das noch nicht aufgekommen ist, in die Runde werfen, und zwar die Beziehungen zu Russland. China wird in der Erklärung erstmals erwähnt, nicht als Gegner, sondern in erster Linie als Herausforderung. Wie verhält es sich mit Russland, Frau Major?
Russland war der Auslöser 2014 für eine Neuaufstellung der NATO. Das heißt, die Annexion der Krim 2014 und der Krieg im Donbass in der Ostukraine und danach die russische Beteiligung in Syrien und das wachsende Militärdispositiv im Mittelmeer haben dazu geführt, dass sich die NATO neu aufgestellt hat und auf ihre alte Kernaufgabe kollektive Verteidigung wieder konzentriert hat. Gerade bei den mittel- und osteuropäischen Staaten herrscht ein enorm großes Bedrohungsgefühl aufgrund der russischen Militärreform, der Übungen, der Manöver an der Grenze zur NATO und auch der doch sehr aggressiven und revanchistischen russischen Außenpolitik. Es hat dazu geführt, dass sich die NATO wieder mehr auf diese Kernaufgabe kollektive Verteidigung konzentriert hat und sich auch dort militärisch neu aufgestellt hat. Gleichzeitig hat die NATO sich immer bemüht, einen Doppelansatz zu fahren. In Anspielung an den Hamel-Report von 1967 zu sagen, aufbauend auf glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung müssen wir immer den Dialog mit Russland suchen, um ungewollte Eskalationen zu vermeiden, um trotzdem noch Abstimmungsmechanismen zu haben, um zu gucken, inwieweit wir bei Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder an einen Tisch finden können. Das heißt, es war nie ein reines Tür zu, wir machen nichts mehr, sondern es war immer der Versuch, das zweigleisig zu machen. Aber das setzt natürlich voraus, dass es von russischer Seite Interesse daran gibt.
So, wenn es nach der Bundesregierung geht, dann bleibt es bei diesem doppelten Ansatz zwischen Sanktionen einerseits und Dialog andererseits. Frau Kunz, Herr Rowe, wenn Emmanuel Macron sagt, und das hat er, glaube ich, heute oder gestern, ich bin nicht mehr ganz sicher, wieder vor den Kameras getan, Russland ist mal Feind, mal Gegner, mal Partner. Macht das Bündnis einen Fehler im Umgang mit Russland?
Ich glaube, das Bündnis ist gut aufgestellt. Ich würde vollkommen das teilen, was Frau Major gerade gesagt hat. Russland ist in die Krim einmarschiert. Das führt weiterhin einen eingefrorenen Krieg, manchmal nicht eingefroren, im Donbass, Luhansk. Also die Probleme sind nicht ganz gelöst in Europa. Und gerade deswegen, auch wenn das Sicherheitsbündnis sich verändert, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen Veränderung und Beistand. Und ich glaube, da ist die USA noch immer ganz im Klaren und wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten, auch wenn unser Gewicht sich mehr Richtung Indo-Pazifik verschiebt, dass man den Europäern beisteht im Fall der Fälle. Aber ich muss schon auch hinzufügen, was Macrons Äußerung angeht. Hirntod wurde ja darauf erwähnt, dass Erdogan und Trump telefoniert haben und danach eine neue Ausrichtung amerikanischen und türkischen Politik in Nordsyrien zu spüren war, weil anscheinend hier zu wenig Koordinierung mit den Europäern stattgefunden hat. Aber Macron koordiniert in dieser Frage sehr wenig mit den Bündnispartnern. Ich kann mich erinnern, um nur Iran zu erwähnen, beim G7-Gipfel in Biarritz war die Bundeskanzlerin sowie auch die amerikanische Delegation völlig überrascht, dass der iranische Außenminister plötzlich in Biarritz erscheint. Dann kommt diese Russland-Initiative, wo das Bundeskanzleramt auch etwas überrascht war. Also man würde sich mehr Koordination wünschen. Ich glaube, da sind wir als Amerikaner auch manchmal hinten nach, aber Macron, glaube ich, fährt ja auch gelegentlich eine eigene Schiene, die nicht immer abgesprochen ist. Also Russland-Politik muss abgesprochen werden, insbesondere mit den Ost- und Mitteleuropäern, die ja am meisten sich bedroht fühlen.
Ist das so, Frau Kunz? Fährt Macron da eine eigene Schiene?
Macron fährt ja mit Sicherheit eine eigene Schiene und man hätte das deutlich geschickter einstielen können und vielleicht auch nicht unbedingt zeitgleich starten sollen oder ungefähr zeitgleich starten sollen wie dieses Hirntod-Interview. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es schon auch gute Gründe gibt, sich ein bisschen genauer anzuhören, was Macron hier zu sagen hat. Man muss vielleicht vorweg sagen, auch in Frankreich, auch bei Macron stehen ja zum Beispiel die Sanktionen oder die aktuelle Politik mit der Enhanced Forward Presence im Baltikum und so weiter, das steht ja alles nicht in Frage. Also es geht ja hier nicht darum, jetzt, dass Macron möchte, dass ganz Europa oder auch meinetwegen die NATO auf irgendeine Form von pro-russischem Kurs umschwenkt oder
Enhanced
so.
Enhanced Forward Presence. Ich will das nur kurz erwähnen. Das ist die militärische Präsenz der NATO an der Ostflanke als Antwort auf die Krise, die durch die Annexion der Krim und das Vorgehen der Russen in der Region durchgesetzt wurde. Ja, bitte.
Genau, und an der im Übrigen ja auch französische Truppen beteiligt sind. Also ich glaube, da wird Macron von vielen Gegnern vielleicht auch oft, nicht jetzt hier in dieser Runde, aber ich erlebe das oft draußen in Diskussionsrunden, in die pro-russische oder völlig unkritische Schiene gesetzt. Was Macron sagt, und das ist eben der Punkt, wo ich denke, da hat er schon recht, ist, dass wir mit Russland in einer absoluten Sackgasse sind und als Westen auch einfach nicht wirklich wissen, wie wir da rauskommen sollen und dass das ein Problem ist und dass das auch schlicht nicht in unserem Sicherheitsinteresse ist. Das Problem, das wir natürlich haben oder das Macron jetzt hat, ist, dass wir aber halt auch so gut wie nichts haben, was wir Putin anbieten könnten, woran der ein Interesse hat, um aus dieser Sackgasse rauszukommen. Also ganz oben auf der Liste von Macron oder generell dieser französischen Initiative, jetzt wieder mit Moskau besser ins Gespräch zu kommen, steht zum Beispiel Rüstungskontrolle. Und da muss man einfach sagen, das ist Stand jetzt eine absolut bilaterale Geschichte zwischen den USA und Moskau, sodass man da als Europäer jetzt wirklich nichts hat, was man auf den Tisch legen kann. Also insofern glaube ich, dass die Grundidee von Macron schon wirklich richtig ist, aber wie die umgesetzt werden soll, ist zumindest mir momentan schleierhaft.
Bettina Klein, Ihre Einschätzung, ja?
Europa wie auch die NATO stehen doch eben da wirklich vor einem Problem. Und das Problem hat eben Macron unterschlagen. Er hat gesagt, in Paris hat es uns denn weitergebracht, dass wir in Anführungsstrichen keinen Dialog mit Russland führen. Und er hat nicht dazu gesagt, was eigentlich der Grund dafür war. Das ist heute Abend in der Runde mehrfach angesprochen worden. Das ist das Jahr 2014, die Annexion der Krim und der zunächst verdeckte, verschleierte Krieg in der Ostukraine. Und nicht umgekehrt. Und aus Macrons Worten schien eigentlich hervorzugehen, dass die NATO NATO, der Westen oder Westeuropa, die allein Schuldigen und Verantwortlichen dafür sind, dass das Verhältnis zu Russland so dermaßen abgekühlt ist. Der dahinterliegende Grund ist doch aber, dass wir wirklich alle keine Antwort darauf haben, wie damit umzugehen ist, wenn wir eben kein Einlenken von Seiten der russischen Regierung sehen. Das wird ja sehr interessant sein. Am kommenden Montag wird es ja das nächste Treffen im Normandie-Format nochmal geben. Und man wird sehen, ob man da irgendein Stück weiterkommt oder ob das bedeutet, wenn Putin stark bleibt quasi, hat der Rest Europas nur eine Wahl, nämlich nachzugeben, die Annexion der Krim zu akzeptieren und diesen völkerrechtswidrigen Angriff, der ja aus Sicht der NATO-Partner war, zu akzeptieren. Und dann sind wir wirklich bei einem Wertebruch. Und ich glaube, in Osteuropa geht genau diese Sorge um und bei allem Verständnis dafür, dass wir weiterkommen müssen im Dialog. Macron ist nicht unbedingt bekannt als jemand, der sich sehr stark für osteuropäische Interessen einsetzt. Das hat man in Europa jetzt mehrfach gesehen. Und ich glaube, wir haben da einen großen Konflikt und eine Krise, auf die keiner eine Antwort hat. Nur das wird nicht besser damit, indem man die Tatsachen einfach leugnet.
Es gibt NATO-Verbündete, die haben weniger Probleme mit Moskau. Dazu gehört der türkische Präsident. Der geht sogar so weit, dass er für sein Land dort Waffen einkauft. Die S-400, ein weiterer Streitpunkt, der NATO-Verbündete entzweit. Wie groß ist dieses Problem, Herr Rowe, aus Sicht Washingtons, einen NATO-Verbündeten in den Reihen zu haben, der hier aus der Reihe tanzt?
Ja, das ist ein Riesenproblem, aber ich glaube, dass wir da nicht ganz unschuldig sind als Amerikaner und möglicherweise auch als Europäer. Denn wir haben hier, wie ich vorerst gesagt habe, eine Miliz aufgebaut in die YPG, die eng verbunden ist mit der PKK, das von den Türken seit Jahrzehnten als Terrororganisation gilt, hat auch einen Bürgerkrieg geführt, wo Zehntausende von Leuten gestorben sind. Und wir haben die gesamte Südgrenze der Türkei an Syrien mit dieser YPG, mit der YPG mehr oder weniger unterminiert. Und die Türken fühlen sich hier extrem betroffen. Die waren erstaunt und empört, dass ihr engster Partner, die USA, hier gegen türkische nationale Interessen arbeitet. Und das sind absolut die Top-Nummer-1-Thema in der gesamten türkischen Innen- und Außenpolitik, ist die Kurdenfrage und insbesondere die YPG-Frage. Also ich glaube, Erdogan möchte hier signalisieren, dass er Optionen hat, dass er mit den Russen auch kann, dass er bereit ist, wenn die Amerikaner und die Europäer nicht in der Lage sind, türkische Interessen auch an Bord zu nehmen, mit anderen zu kooperieren. Und
Thema Waffenkäufe, die Amerikaner auch nicht unschuldig daran, dass man sich der S-400 verschrieben hat, wenn man doch eigentlich hätte die Patriot kaufen wollen, das amerikanische Konkurrenzprodukt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine ehrliche Erklärung von Erdogan ist. Da gibt es ja aus amerikanischer Seite etliche Geschichten, wo man wirklich sich so weit wie möglich nach vorne gelehnt hat, um ihnen die Patriots zu verkaufen. Faktum ist, wenn die S-400 jetzt operativ eingesetzt werden, dann wird die Türkei aus dem F-35-Programm, das größte Waffenprogramm der Welt, das ist der neue Fighterjet der Amerikaner, ausfallen und das wird ein riesenwirtschaftlicher sowie auch militärischer Verlust für die Türkei sein. Das ist einfach eine rote Linie, da geht nichts vorbei, aber man versucht hier einen Ausweg zu finden und es ist wirklich eine schwierige, weil gerade das Wort verwendet worden ist, Sackgasse, in der wir hineingefahren sind.
Okay, wirtschaftlich, militärisch, aber wie groß ist der politische Schaden, Frau Kunz?
Der politische Schaden ist auf jeden Fall sehr groß. Ich meine, in Sachen Bündnissolidarität ist mit der Türkei gerade nicht allzu viel anzufangen. Und wie man da rauskommen soll, ist ja auf der langen Liste der Sackgassen, die wir als Europäer vor uns liegen haben.
Wir haben noch ein paar Minuten in dieser Sendung und ich möchte Sie gerne auf etwas verwenden, das Angela Merkel heute die europäische Säule genannt hat. Also die Verzahnung, Verquickung von Verteidigungsertüchtigungen der Europäischen Union mit denen der NATO. Immer wieder heißt es keine Konkurrenz, lediglich eine Ergänzung, dringend notwendig. Ist das, Bettina Klein, eine Chance oder ein Problem?
Naja, das ist beides. Also es wird von den Europäern eher als Chance gesehen und von den Amerikanern mitunter als Problem, weil sich da immer wieder mal Zweifel reingemischt haben, ob man hier doch so etwas wie eine Konkurrenz zur NATO aufbauen möchte. Das ging über Jahre so. Ich habe das verfolgt, ja auch als Ursula von der Leyen noch Verteidigungsministerin war, die uns mehrfach auch von Besuchen in Washington berichtet hat, wo sie immer wieder noch mal erklären musste, was wollen die Europäer eigentlich. Da gab es auch viel Verwirrung in Washington. Das kann der Kollege dort sicherlich auch noch mal erklären. Europa ist auf dem Weg, auch da, es ist ein langer Weg, der noch vor uns liegt. Befördernd war natürlich die Wahl von Donald Trump, befördernd war auch der Brexit am Ende, weil die Briten, wie wir wissen, da immer eher gebremst haben. Wir haben immer wieder gehört, dass wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren da weiter vorangekommen sind als in den Jahrzehnten davor. Aber es ist ein weiter Weg. Insofern hat natürlich Macron einen Punkt, wenn er sagt, ihr müsst hier aufwachen und ihr könnt das nicht als weiter als theoretische Debatten führen. Und vielleicht auch ihr Deutschen, die ihr euch da gerne vornehm zurückhaltet, müsst einfach den Tatsachen ins Auge sehen. Also von der Sache her hat er da durchaus recht. Das ist auch durchaus Konsens in Europa.
Dann bleiben wir noch kurz auf dieser Seite des Atlantiks, bevor wir nach Washington gehen. Claudia Major?
Ja, also ich glaube, dass diese Gegenüberstellung von EU und NATO für ein bisschen konstruiert. Die Europäische Union hat Instrumente, mit der sie Verteidigung stärken kann, die die NATO gar nicht hat. Sie kann beispielsweise im Industriebereich eingreifen mit dem neuen Europäischen Verteidigungsfonds und kann dort zu Kooperationen motivieren und kann neue Entwicklungen unterstützen. Wenn die europäischen Streitkräfte handlungsfähiger werden, weil sie innovativer sind, weil sie mehr Fähigkeit haben, aufgrund von EU-Geldern oder EU-Kooperationen, profitiert davon auch die NATO, weil es nämlich die gleiche Bundeswehr ist, die für die EU oder für die NATO eingesetzt wird. Das heißt, ich glaube, wir bauen da häufig einen Widerspruch auf, der gar nicht da ist. Zweiter Punkt ist, wenn wir wirklich als Europäer handlungsfähiger werden, politisch und militärisch, hat es einerseits den Nutzen, dass wir zu einem attraktiveren Partner für die USA werden und möglicherweise auch zu einem interessanteren Partner und dass diesem transatlantischen Verhältnis guttun wird. Und wenn sich tatsächlich die Entfremdung fortsetzen sollte, sind die Europäer etwas mehr alleine gestellt, besser aufgestellt. Letzter Punkt. Wir reden immer nur davon, die Europäer machen mehr wegen den USA, weil sich die Weltlage verschlechtert hat. Ich glaube, wir müssen auch einen dritten Grund nennen. Und das ist die intrinsische Ambition, die die Europäer haben sollten, das, was sie politisch in Europa aufgebaut haben, tatsächlich auch schützen zu können. Das können wir momentan nicht. Und das finde ich zutiefst irritierend.
Wir haben noch gut 2 Minuten. Und die gehören Barbara Kunz und Peter Rowe zum Thema NATO und EU. Fangen wir bei Frau Kunz an.
Naja, vielleicht nur ganz schnell zum Abschluss. Ich glaube, in gewisser Weise ist diese Debatte EU versus NATO tatsächlich auch so eine Debatte der 90er Jahre, die auch viele alte französische Positionen widerspiegelt. Nun muss man aber sehen, Frankreich ist zurück in den Kommandostrukturen der NATO. Also diesen Gegensatz gibt es gar nicht mehr richtig, sondern es geht einfach darum, wie kann man europäische Verteidigung als Ganze stärken. Und zweiter Punkt noch ganz kurz. Vieles von dem, was den Amerikanern in diesem Fall ja auch nicht gefällt, ist die ganze Industriedimension, weil man in Washington eben schon auch gerne hätte, dass man in Europa amerikanisches Material kauft. Und das ist vielleicht auch einfach dieser Punkt, wo sich Europa ein bisschen emanzipieren muss von den Amerikanern und eben sagt, es ist in unserem Sicherheitsinteresse und auch wirtschaftlichen Interesse, eine eigene Rüstungsindustrie hier zu haben. Und dann müssen wir die eben auch stützen, indem wir unsere eigenen Produkte kaufen und auch die Forschung dazu fördern.
Also aus Sicht Washingtons eher eine Herausforderung, eine Konkurrenz, Peter Rowe?
Ja, ob es ein Widerspruch oder Ergänzung ist, ist noch eine offene Frage. Ich glaube, dass generell es eine mangelnde Glaubwürdigkeit gibt, weil wir schon, wie gesagt, seit den 90er Jahren hören, dass die Europäer mehr in Fähigkeiten, Kapazitäten und Eigenständigkeit investieren werden. Das Thema wird aufgegriffen von relevanten Personen im transatlantischen Raum. Frau Major ist ja eine bekannte Expertin zu diesem Thema. Aber ob es jetzt wirklich in den USA angekommen ist als Thema, das bezweifle ich. Man hat schon manche Befürchtungen, weil es jetzt ja diese ersten Programme gibt, dass die Effizienz, die hier kreiert wird, nicht zu mehr Fähigkeiten kommen wird, sondern einfach eingespart wird von den Finanzministerien. Also man sieht ja bei den Diskussionen, dass das Kita mehr populär ist wie Rüstung, es könnte dann so kommen. Und wir möchten halt nicht, dass es nur um amerikanische Produkte geht, sondern dass man die besten Produkte geht, diejenigen, die funktionieren, dass wir einen transatlantischen Raum, der über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, weiterhin schätzen und schützen und nicht einen Damm errichten, dass Europa von den USA trennt. Das ist wirklich das Einzige, würde ich sagen, das zurzeit schon angekommen ist in diesem Bereich.
Also diese Entwicklung der europäischen Säule, die ist im Werden, wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen, wie auch das Thema Lastenteilung, das uns jahrelang beschäftigt hat. 2031, sagt die Bundesverteidigungsministerin, will man soweit sein hier in Deutschland, dass das sogenannte 2% Ausgabenziel erreicht ist. Wir werden sehen, ob die Geduld der Verbündeten so lang reicht. 29 Nationen, das ist das Bündnis, das die NATO bildet. Bald sind es 30. Nordmazedonien kommt in wenigen Monaten dazu. Für heute vielen Dank für Ihre Einschätzung. Guten Abend.
Das war unsere Sendung zur Diskussion. Sprengsätze und Querschläger zum Jubiläum, die NATO und die Sinnfrage. Es diskutierten Bettina Klein, Deutschlandfunk-Korrespondentin Brüssel, Barbara Kunz vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Peter Rowe vom Hudson Institute Washington. Die Diskussionsleitung hatte Klaus Remme, Deutschlandfunk.